Servus.
Wir sind das Austrian True Crime Duo. Ich bin die Marina.
Ich bin die Tammy und herzlich willkommen zu einer kleinen Weihnachtsepisode.
Merry Christmas.
Ja.
Oder so.
Warte mal, posten wir die jetzt direkt an Weihnachten?
Nein, am Morgen.
Dann noch.
Also für euch. Fast.
Na fast, ja.
Man kann ja schon frohe Weihnachten wünschen.
Ja, und besinnliche Feiertage.
Ja, irgendwie. Unter Corona-Bedingungen.
Ja, meine Güte. Was will man machen?
Genau, was soll man tun?
Okay, it is what it is. Und das Leben geht irgendwie weiter.
Genau.
Aber wir konzentrieren uns jetzt auf das Schiere im Schönen. Es ist zwar Weihnachten, aber wir reden über Morde. Aber eben ist Weihnachten und wir lieben Weihnachten.
Wir leben aber auch True Crime.
Stimmt. Also eigentlich reden wir etwas, was wir über... Nein, nicht. Wir reden über etwas, das wir lieben in einer Zeit, die wir lieben.
Genau.
Wow, so viel Liebe.
Wow.
Okay, habe ich wieder beruhigt.
Magst du erklären, was für ein Podcast wir sind?
Ja, sehr gerne. Für alle, die neu hier sind oder das erste Mal zuhören. Wir sind ein True Crime Podcast. Wir behandeln österreichische Kriminalfälle. Wir sind zwei Freundinnen, die sich seit Ewigkeiten kennen. Und während wir über das Ganze reden, kann es manchmal passieren, dass wir lachen, Witze reißen, weil wir so lustig sind, oder über unser ach so spannendes Leben reden und ein bisschen abschweifen, nur damit ihr vorgewarnt seid, dass wir das auch eben machen. Aber im Grunde geht es um True Crime.
Genau.
Würde ich jetzt einmal sagen, oder?
Genau. Würde ich auch sagen.
Passt. Ich bin urgespannt auf diese Episode heute. Entschuldigung, das musste ich kurz sagen.
Ja, ich bin gespannt, was du davon hältst, weil ich sage gleich vorab, ich habe dann bei der Recherche herausgefunden, sozusagen, dass ich den Fall schon mal irgendwo gehört habe. Ich glaube auch in einem Podcast oder in halt einem YouTube-Video, weil das machen ja viele auch auf YouTube. Und ich komme aber nicht drauf, wo ich den gehört habe oder vielleicht sogar auch vielleicht gelesen habe, weil es gibt ja diese Zeitschrift Crime. Ich weiß nicht, ob ich ihn vielleicht dort irgendwo gelesen habe. Wenn ihr ihn kennt, sagt mir das bitte und was ihr davon hält. Weil es ist viel schief gegangen bei dem Fall. Es ist zwar ein kleiner Fall, aber es ist im Prinzip alles schief gegangen.
Oh nein.
Ja, das ist echt ein bisschen krank. Aber ich glaube, ich starte einfach und... Ja, ich starte einfach, würde ich sagen. Let's go, Tammy. Okay. Ich schwing die Hufe. Also, heute rede ich über den Mord an dem Raven Vollrat. Ich habe extra nachgeschaut oder nachgehört, wie man diesen Namen ausspricht. Ich dachte zuerst, er wird Raven ausgesprochen, aber er wird Raven ausgesprochen.
Habe ich so auch ja noch nie gehört, also ich hätte es wahrscheinlich auch nicht gewusst.
Nein, ich habe von dem Namen noch nie irgendwas in meinem ganzen Leben gehört, bis zu dem Fall. Aber ja, also wie gesagt, ich starte jetzt. Also, dieser Raven wurde am 22. Juli 1980 in Ilmenau in Thüringen, das ist in Deutschland, wurde der geboren. Und zu seiner Jugend habe ich nichts gefunden. Das Einzige, was ich über ihn weiß, ist, dass er als Saisonarbeiter im Skigebiet Zöblen, das ist in Tirol, gearbeitet hat. Und während diesen Saisonen, also eben während den Skisaisonen, hat er bei einem guten Freund gewohnt, und zwar dem Markus H. und dessen Mutter Gabriele S. Und die haben auch dort in diesem Skigebiet gearbeitet. Und direkt neben der Liftanlage von dem Skigebiet haben sie in so einer Art Unterkunft gelebt, wo halt genau eben für solche Leute, die nicht unbedingt so eine Wohnung dort brauchen, wenn die zum Beispiel aus Deutschland kommen, um halt dann dort zu arbeiten. Die haben halt eben dort gewohnt. Und der Raven hatte dort kein eigenes Zimmer, der hat einfach nur auf einer Matratze dort in dessen Zimmer, also in deren Zimmer, Unterkunft, Wohnung, wie auch immer das dann dort genau untergeteilt war, weiß ich nicht, aber dort hat er auf jeden Fall bei ihnen gelebt. Am 23. Dezember 2005 wurde er dann das letzte Mal in der Nähe seiner Unterkunft gesehen.
Wie alt war er da?
Er war da 25 war er.
Okay.
Also noch sehr jung.
Ja.
So. Also ein Tag vor Weihnachten. Ja, normalerweise, wenn ein Kind wo ist oder generell auch daheim ist und man kann sich halt zum Beispiel nicht sehen, ist es normalerweise trotzdem klar, dass man halt daheim anruft, um frohe Weihnachten zu wünschen. Das ist dann am 24. nicht passiert. Und die wurden halt dann natürlich ein bisschen panisch, weil die Tage danach hat er sich noch immer nicht gemeldet. Und sie haben halt dann natürlich auch den Markus H. angerufen und die Gabriele. Und die meinten aber, dass sie ihn eben seit dem 23. Dezember nicht mehr gesehen hätten.
Oh Gott.
Und anscheinend wurde anfangs davon ausgegangen, dass er verreist ist. Ein halbes Jahr nach seinem
Ein halbes
Verschwinden.
Jahr?
Ja, ein halbes Jahr. Also wir
Okay.
springen erst zum 10. Juni 2006, haben deutsche Touristen in einem Flussbett in der Nähe von seiner Unterkunft die halb verweste Leiche von Raven gefunden.
Das hat man erst ein halbes Jahr später gesehen. Wahnsinn.
Ich
Okay,
komme gleich
wahrscheinlich
dazu.
so im
Ja,
Winter sind dort nicht so viele Leute unterwegs.
ja, erstens das und zweitens auch wegen der Polizeiarbeit, da ist halt einfach nicht nachgegangen worden. Und die haben dann eine Theorie aufgestellt, wo ich mich echt am Schädel gegriffen habe. Aber ich komme gleich dazu.
Okay.
Sie haben ihn dort auf einer Matratze liegend aufgefunden und er hatte nur Socken, eine Unterhose und ein kurzärmliches T-Shirt an. Und die Tiroler Behörden haben es ist so dämlich, die haben dann diese These, Theorie aufgestellt, wie auch immer man das dann nennen möchte, dass der Raven schwer alkoholisiert und halt nur mit dem, worin er gefunden wurde, sein Zimmer am 24. in der Früh mit der Matratze, auf der er also geschlafen hat, nicht auf der er gewohnt hat, sorry, auf der er geschlafen hat, mit der soll er die Unterkunft verlassen haben. Anschließend soll er dann die 2,5 Kilometer, wo er dann gefunden wurde, die halt von seiner Unterkunft entfernt waren, die soll er gegangen sein und sich dann in diesem Flussbett auf die Matratze schlafen gelegt haben und er soll dann bei -11 Grad erfroren sein. Und da dachte ich mir, zeig
Das
mir
war die
eine Person,
Theorie.
das war die Theorie, ja, und da dachte ich mir dann, zeig mir eine Person, die schwer alkoholisiert mit einer Matratze, so eine Matratze ist nicht leicht, ja, die mit einer Matratze in der Hand 2,5 Kilometer latscht, nur um sich in der Kälte bei -11 Grad in ein Flussbett zu legen.
Also ich sag, dass er vielleicht die Matratze irgendwo hinzieht, aus welchen Gründen auch immer, ist jetzt nicht, also kann natürlich sein, aber weil ich meine, eine Matratze ist jetzt, du hast schon recht, sie ist jetzt nicht das Leichteste, aber schwer ist sie ja nicht. Aber wenn du die Schlaufen dort hast und du sie nicht unbedingt trägst, sondern eher schleifst, ist es nicht schwer. Aber wer macht das im
Ja.
Winter und legt sich dann auf die Matratze und geht schlafen? Das
Das
ist
ist so
so komisch.
dämlich. Und ich meine, ich habe dann, wie gesagt, ein bisschen nachgedacht, weil ich denke mir, also auch wenn man Schlafen hat bei der Matratze und die sich also hinter sich herzieht, die Matratze, ja. Aber wenn ich jetzt keine Schlaufe darunter habe, also bei der Matratze habe, um die zu ziehen, tue ich mir schon ein bisschen schwer und 2,5 Kilometer angesoffen bei -11 Grad sind jetzt nicht irgendwas, was man einfach so leicht meistert, finde ich, weil da wird es mir schon davor irgendwo zusammenbracken, da wird es mir schon wahrscheinlich vor der Unterkunft niederbracken und ich würde einfach dort vor der Unterkunft schlafen, ja. Auch nicht klug, aber mich würde ihr früher wer entdecken.
Ja,
Also,
ist da
dämliche These, aber gut.
ja ein bisschen weit hergeholt.
Ja, ein bisschen, ja. Der Tiroler Rechtsmediziner Walter Rabl führte dann die Obduktion durch und konnte dabei keine Anzeichen für ein Fremdverschulden entdecken. Und die Staatsanwaltschaft hat dann daraufhin den Fall geschlossen und die Eltern, die mit der Arbeit der Polizei eigentlich eher unzufrieden war, was ich absolut verstehe,
Ja,
die,
verständlich.
ja, die haben dann selber weiter geforscht. Sie haben sich im Mai 2007 an die österreichische Fernsehsendung Thema gewandt und dort hat sich der Journalist Zoran Dobrich diesem Thema angenommen und bei der Recherche ist dann schon nach kurzem so ein paar Versäumnisse der Polizei aufgefallen, weil es wurde zum Beispiel kaum jemand zum Verschwinden vom Raben befragt. Der Freund Markus, der wurde erst nach 7 Wochen befragt. Und die Mutter von ihm, die Gabriele, die wurde zum Beispiel nie einvernommen. Ja.
Ich verstehe nicht, warum.
Keine Ahnung. Ich bin sehr froh, dass die Eltern sich dann dahinter gesetzt haben.
Logisch, wenn das der Kind ist, hallo.
Ja, voll, ja. Und es ist Gott sei Dank dann auch zu einem guten Ende gekommen, aber stell dir vor, die hätten das nicht gemacht.
Glaubst du, dass sie da vielleicht nicht so engagiert waren, weil es niemand, der in Österreich gelebt hat, sondern nur, er war ja nur zur Saison immer da, oder?
Ja, er war nur zur Saison da, ja.
Ja, vielleicht, weil er kein österreichischer Staatsbürger war oder so, keine Ahnung, dass sie sich da nicht so viel Mühe gegeben haben.
Ich hoffe, dass es nicht aus dem Grund war. Ich kann dir nicht sagen, warum genau, aber ich hoffe einfach, dass es nicht aus dem Grund war. Weil wurscht, woher du kommst, du hast genauso eine Aufklärung verdient.
Ja, nein, das ist jetzt für mich gar keine Frage, nur ich denke gerade nach, warum sie das halt gemacht haben könnten, weil vielleicht haben sie sich, ich weiß nicht.
Ja, ich habe dann mit meinem Freund auch nochmal drüber geredet, weil ich ihm halt die ganzen Fakten erzählt habe, weil mich das einfach hoher aufgeregt hat, auch dann zum Gerichtsmediziner, welche Aussage der dann gebracht hat. Er hat dann gemerkt, ja, irgendwas mit Schiebung oder halt Erpressung oder irgendwie sowas, weil anderes kann es da gar nicht geben.
Wer hat wen erpresst?
Na, wer den Gerichtsmediziner sozusagen erpresst hat, weil da komme ich dann auch noch dazu, es sind dann ein paar Indizien, die eigentlich darauf hätten hinweisen sollen, was dem Raben wirklich passiert ist, auch dann schon bei der Obduktion.
Aber wer sollte den Gerichtsmediziner bestechen?
Naja, vielleicht irgendwelche von der Polizei, die das nicht aufgeklärt haben wollen, weil sie das gleich einfach so abgeschlossen haben mit, passt, er ist erfroren. Und okay, kein Fremdverschulden oder sonst irgendwas, dass sie dann die Polizei in kein schlechtes Bild, ein schlechtes Bild Licht rücken wollten. Könnte ich mir vorstellen, keine Ahnung, wie es wirklich war, ja, aber wie gesagt, es gibt Fotos, die darauf hinweisen, was eventuell was passiert hätte sein können, was im Prinzip dann auch passiert ist. Und da hätte man bei der ersten Obduktion schon drauf kommen können. Hätte man genau hingeschaut oder hätte man seinen...
Weißt du, wann die erste Obduktion stattgefunden hat? Also wie viel, nachdem er gefunden worden ist?
Gleich direkt ein paar Tage danach eigentlich.
Aber dann, also kann die Polizei nicht sagen, dass sie ihn bestochen haben, weil er wurde erst nach einem... Also er wurde dann erst zu spät gefunden. Und wenn es ein paar Tage danach passiert ist... Dass so die Obduktion, dann können sie ihn ja nicht bestochen haben, um sich in ein besseres Licht zu rücken, oder?
Ja, aber es war ja die These erst nach der Obduktion. Es war zuerst die Obduktion, dann die These.
Welche These?
Oder Theorie. Dass der Typ dass er erfroren ist.
Ja, aber dann ist es ja eher die Schuld vom Gerichtsmediziner als von der Polizei, oder?
Es haben beide verschissen, eigentlich.
Ja, ich meine, jetzt, wenn wir darüber reden, dass das bei der ersten Obduktion nicht erkannt worden ist.
Ach so, ja, das definitiv, ja.
Okay.
Das definitiv. Ich habe mich gerade nicht auskennen, sorry, Marina. das Auto von ihm war auch ein paar Wochen nach seinem Auffinden noch immer unversperrt vor der Unterkunft. Und genauso wenig, also das Auto wurde nicht untersucht und das Zimmer, in dem er gewohnt hat, wurde auch nicht untersucht, was im Prinzip dann auch schon egal gewesen wäre, weil das wurde da wahrscheinlich schon längst gereinigt.
Haben Sie eigentlich was gemacht?
Nein, sie sind den Fall einfach abgeschlossen und danke. Also das Auto hätte man, ja richtig, das Auto hätte man auf jeden Fall untersuchen können. Bei der Unterkunft sage ich ja, okay, Juni ist keine Skisaison, da hat es auch keinen Sinn mehr, wenn man sich das Zimmer anschaut, weil da wurde es wahrscheinlich auch schon gereinigt. Also da hätte es auch gar keinen Sinn mehr gemacht, sich doch nur irgendwas anzuschauen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, beim Auto hätten sie wirklich was machen können.
Ja, weil es ist ja dabei niemand damit gefahren.
Ja, oh ja, das ist es ja.
Ah.
Ja, genau. Der Zoran Dobrić, dieser Journalist, ist dann zum Rabel, wie heißt der nochmal im Vornamen? Sorry, genau, der Walter Rabel. Zu dem ist er dann hingegangen und wollte halt die Fotos von der Obduktion sehen. Und er hat sich dann die Fotos angeschaut und das war eben das, was ich jetzt gerade auch vorhin erwähnt habe. Auf dem Foto des Leichnams und auch auf dem T-Shirt, was gemacht wurde, also das Foto vom Leichnam selber, vom Brustbereich und von dem T-Shirt, da wurde, das sind zwei Einschnittstellen, also zwei Löcher, die, also in der Leiche und in, im, also an der Leiche, man erkennt es an den Rippen und an dem T-Shirt, also hat man eben Einschnittstellen und an den Rippen, und an den Rippen hat man die Schnitt, also die, sozusagen eine Schnittstelle hat man erkannt, die wahrscheinlich von einem spitzen Gegenstand verursacht worden ist. Nur hat man sich das T-Shirt dann nicht mehr anschauen können, weil das dann direkt nach der Obduktion in der Rechtsmedizin verbrannt worden ist.
Top. Verbrannt?
Ja, es wurde verbrannt.
Warum wird das nicht als Beweis aufgehoben?
Naja, dadurch, dass sie den Fall danach abgeschlossen haben, glaube ich, ist es dann für die Polizei
abgeschlossen. Mit dieser Theorie, das ist nicht abschließen.
Ja, für die Polizei schon. Und zu dem Zeitpunkt, wo der Fall wieder aufgerollt wurde, das war ja dann erst ein bisschen nachdem der Fall abgeschlossen wurde. Das war ja weit, weit danach.
Voll ärgerlich sowas.
Ja, finde ich auch. Also die Recherchen haben dann eben Gott sei Dank dazu geführt, dass der Fall wieder aufgerollt wurde von der Tiroler Staatsanwaltschaft. Und es wurde dann auch die Gabriele S., also die Mutter von Markus H., im deutschen Kempten zum Tod vom Raven befragt. Und sie hat aber zuerst bestritten, auch nur irgendwas davon zu wissen oder irgendwas damit zu tun gehabt zu haben. Eine Stunde später wurde dann eine erneute Befragung bei ihr durchgeführt und da hat sie dann zugegeben, dass ihr Sohn Markus und der Raven in der Nacht zum 24. Dezember 2005 in einen Streit geraten sind und der Streit ist dann eskaliert und Markus hat ihn dann mehrmals mit einem Messer niedergestochen.
Okay.
Die zwei, also die Gabriele und der Markus, haben dann den Raven in das Auto verfrachtet, also in sein eigenes Auto, das vom Raven. Mhm. Die sind dann über die deutsche Grenze gefahren, um dort die Leiche zu beseitigen. Und das hat aber aus Gründen, die ich leider nicht herausfinden konnte, nicht funktioniert. Dann sind sie wieder umgekehrt, sind wieder zur Unterkunft zurück und haben dann das Auto samt Leiche einfach dort stehen lassen.
Okay.
Dann, deswegen wäre es auch ja gescheit gewesen, hätten sie das Auto untersucht.
Ja, aber das hätte eigentlich sofort ohne Nachdenken passieren müssen.
Ja, richtig.
Also das ist doch komplett logisch, dass man die Sachen vom Opfer zuerst mal oder von dem Vermissten oder whatever zuerst mal untersucht alles.
Ja, für die Polizei war das so schnell gegessen, dass sie gar nicht daran gedacht haben.
Wie dumm kann man eigentlich sein?
Ja, denke ich mir auch.
Sollten alle suspendiert werden, meiner Meinung nach.
Ja, ich hoffe, von denen arbeitet keiner mehr dort. Hoffentlich.
Ja. Yeah.
So, dann in den Abendstunden vom 24. Dezember hat Markus die Leiche zu dem späteren Fundort geschliffen, wenn man so schön sagen kann eigentlich, weil 2,5 Kilometer kannst, glaube ich, eine Leiche nicht tragen. Mhm. Markus wurde dann später in Deutschland verhaftet und wegen Mordes angeklagt.
Aber ist Markus nicht sein bester Freund gewesen?
Ja.
Jetzt kommt es mir erst irgendwie.
Es ist irgendwie, ich bin nicht ganz, also ich weiß nicht ganz, ob er sein bester Freund war oder ob er sein Freund war. Also ob es in einer Beziehung war. Weil es war einerseits, er war sein Freund, was natürlich auch einfach ein normaler Freund sein kann, ja. Aber ob die jetzt in einer Beziehung waren oder nicht, weiß ich ehrlich gesagt nicht ganz. Oder ob es einfach sein bester Freund war. Aber sie waren auf jeden Fall ja, gut befreundet, wurscht, ob Beziehung oder nicht. Ja, sie waren close, ja. Genau. Vor dem Prozess ließen die Eltern die Leiche von Raven exhumieren und genau, also als die Leiche exhumiert wurde und dort betrachtet wurde, von einer anderen Gerichtsmedizinerin aber dieses Mal, wurden dann diese Schnittspuren, die ich vorhin erwähnt habe, die in den Rippen gefunden wurde, wurden da auch gesehen.
Mhm.
Und dieser Walter Rabel gab dann an, wo ich mir denke, okay, du machst den falschen Job, Boy, aber gut, dass er die Löcher sowie die Verletzungen nicht gesehen hat und hat dann darauf hingewiesen, dass die Untersuchung der Kleidung, weil, wie ich ja auch vorhin gesagt habe, auf der Kleidung waren ja auch diese zwei Einschnittstellen, die sind von der kriminaltechnischen Abteilung durchzuführen und das ist nicht seine Aufgabe. Und da denke ich mir, ja gut, die Kleidung, ja, kann man auf die Polizei schieben, aber die Leiche, du hattest die Leiche vor dir und hast die Verletzungen nicht gesehen, willst mich verkackeiern, dann mach deinen Job doch richtig.
Das verstehe ich irgendwie auch nicht. Also das, ich meine, ich kann ja, ich bin kein Arzt oder keine Ahnung was, aber wenn das halt offensichtliche Wunden sind oder Verletzungen oder Narben oder was auch immer.
Ja, richtig.
Keine Ahnung.
Ja, ich sage, der Fall ist einfach zum Aufregen. 3 Jahre später, also 3 Jahre nach seinem, 2 Jahre später nach seinem Auffinden, hat dann der Prozess gegen Markus H. im Amtsgericht Meiningen stattgefunden.
Mhm.
Und in diesem Prozess wurden dann auch die Ermittlungsarbeiten der Tiroler Behörden kritisiert, da fehlende Beweise und andere Versäumnisse diesen ganzen Prozess erschwert haben. Aber das waren meiner Meinung nach keine fehlenden Beweise, sondern einfach eine schlampige bzw. gar keine Arbeit von den Polizisten.
Ja, es war einfach, es ist, wie du es gesagt hast, es ist eigentlich alles schief gegangen, was eigentlich schief gehen kann. So.
Genau, richtig.
Beziehungsweise es ist nicht einmal schief gegangen, es wurde einfach gar nichts gemacht.
Ja, es wurde gar nichts gemacht,
damit was schief geht, müsste eigentlich was gemacht werden.
Ja, genau, ja. Am 18. Dezember wurde Markus dann wegen Totschlags zu 8 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Zu seiner Mutter.
Ist auch ein bisschen wenig, oder?
Finde ich auch, ja. Das finde ich auch auf jeden Fall. Und was mich ein bisschen nervt, ist, ich habe zu seiner Mutter nichts gefunden, weil es war ja eigentlich, ich weiß nicht, ob es Beihilfe zum Mord, ob man das so nennen kann, weil sie hat ja eigentlich mit seinem Sohn die Leiche ins Auto verfrachtet.
Würdest du das mit deinem Kind machen?
Nein. Also, nein. Wenn das mein Kind wäre, so liebe ich es dann auch, habe und so sehr ich es auch schützen möchte, aber da würde ich nicht mitmachen. Absolut nicht. Würdest du das machen?
Ich meine, abgesehen davon, dass ich jetzt automatisch sagen würde oder werde, nein, würde ich nicht machen. Aber im Endeffekt kann ich es auch nicht beurteilen, weil es ist dann dein Kind und du würdest alles tun, um es zu beschützen. Und ich weiß nicht, ob ich da so neutral sein könnte.
Aber es hat einen Menschen umgebracht, weißt du?
Ja, ich verstehe schon.
Es ist jetzt ein bisschen schwer zu sagen, weil wir haben beide keine Kinder. Somit,
ja, aber ich meine,
du hast zwei Nichten. Aber es ist, irgendwie bin ich da im Wiegelwagel, weil natürlich, so wie du sagst, einerseits möchte man beschützen, aber da denke ich mir andererseits, okay, du hast Scheiße gebaut. Ich stehe für das ein, was du gemacht hast und sitze deine Strafe ab. Irgendwie.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ja, wenn meine Schwester mich jetzt anruft und mir sagt, oh mein Gott, mir ist gerade das und das passiert und keine Ahnung, es ist irgendwie alles blöd gelaufen und ich habe immer Affekt das und das getan.
Mhm.
Ich brauche deine Hilfe.
Okay.
Weißt du, was ich meine? Meine Vernunft würde sagen, okay, du nimmst sie jetzt und gehst mit ihr zur Polizei. Aber mein Herz und mein Bauch und alles würden dann einfach sagen so, okay, hilf ihr.
Oh shit. Wenn man das so betrachtet, im Prinzip, ich glaube, wenn mich mein Bruder anrufen würde, oh mein Gott.
Ja, gell, es ist dann schon schwierig. Oder wenn meine Mama mich anruft und sagt, ich weiß nicht, wie das passiert ist und uraufgelöst und fertig wäre und ich muss jetzt sofort helfen kommen, dann denke ich mir auch so, okay, was?
Oh mein Gott.
Ich werfe eine Münze. Aber sagt, es wäre echt interessant, ich meine, ich glaube, das will keiner eingestehen oder zugeben, dass man vielleicht Dinge dann tun würde, die eigentlich so nicht korrekt sind. Aber man muss ja auch irgendwie noch auf das Menschliche schauen, weil wir sind alle nur Menschen und wir sind halt einfach, oder viele von uns sind einfach von Gefühlen gesteuert.
Mhm.
Und das ist einfach so. Und manchmal setzt die Vernunft da halt ein bisschen aus. Was würdet ihr machen? Ich meine, ihr könnt jetzt gerne ehrlich sein oder einfach nur sagen, ich würde es sicher nicht tun.
Nein, bitte seid wirklich ehrlich, weil das würde mich auch interessieren, weil ich bin da echt im Zwiespalt.
Eben, ich sage immer, gesagt automatisch, nein, würde ich nie tun, weil es einfach das Logische ist, aber nur, weil wir es gerade aus einem neutralen Punkt aus betrachten. Aber wenn ich mich jetzt wirklich irgendwo reinversetze und mit Leuten, also die Leute austausche, mit Leuten, die mir viel bedeuten, ist es gleich viel schwieriger.
Es ist echt schwierig.
Aber ich meine, ich sage jetzt trotzdem, ich würde es nie tun, okay?
Okay.
Aber ja, ja, ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, die Mutter sollte eigentlich auch eine Strafe bekommen.
Mhm. Ich meine, sie wird wahrscheinlich nicht mit 8 Jahren jetzt ausfallen, das definitiv nicht, weil sie hat ihn ja nicht umgebracht, aber Beihilfe war dabei. Ich habe nur leider nichts gefunden, wie gesagt, und ja.
Eigentlich bin ich ja der Meinung, dass die Mutter 8 Jahre für Beihilfe bekommen sollte und der Sohn 20 oder so, oder mehr halt.
So kann man es natürlich auch betrachten. Das ist richtig. Ja, ich weiß nicht, warum nur 8 Jahre.
Also aber wusste, gibt es deinen Vater?
Ich habe vom Vater gehört, wurde nie irgendwas geschrieben.
Okay.
Also es war im Prinzip nur eben der Raven im Spiel, dann der Markus, die Gabriele und die Eltern von ihm. Aber sonst habe ich zu keiner einzigen anderen Person was gefunden.
Ich weiß gerade nicht, ob du das erwähnt hast oder ob ich es überhört habe, aber ist er dann in Deutschland ins Gefängnis gegangen oder in Österreich? Weißt du das?
Der Prozess war in Meiningen, also das ist, glaube ich, in Deutschland, was ich jetzt weiß. Also ich glaube, somit ist er dann auch dann dort ins Gefängnis gekommen, weil er ist ja eigentlich deutscher Staatsbürger.
Ja.
Somit glaube ich, dass er auch dort ins Gefängnis gekommen ist. Die Eltern haben dann noch die Republik Österreich auf Schadenersatz verklagt in der Höhe von 120.000 Euro. Und eben wegen den ganzen Pannen, die passiert sind, also Pannen. Ja, man kann sie Panne nennen.
Dummheit.
Dummheit, genau. Der Antrag wurde dann aber abgewiesen.
Was?
Keine Ahnung warum, weil ich mir denke so, okay, sie hätten es halt verdient, weil es ist alles schiefgelaufen und nur wegen ihnen und wegen dem Zoran Dobrić ist dann alles wieder ins Laufen gekommen und deswegen wurde der Fall aufgeklärt, also sie hätten es ja eigentlich verdient, weil sie die Arbeit von der Polizei gemacht haben, alle drei gemeinsam.
Und ganz ehrlich, 120.000 Euro sind eigentlich gar nichts.
Ja, hätte ich.
Also
ich
halt.
Aber ja, ja,
ich weiß, was du meinst. Für einen Normalbürger ist es schon viel, aber im Prinzip für den Schaden, den sie angerichtet haben und für die verkackte Arbeit, wie sie verschissen haben, einfach ist 120.000 Euro überhaupt nichts.
Ja, stimmt, ja.
If you ask me.
That's right. Das war der kleine Fall. Wie gesagt, wenn ihr Infos habt zu Gabriele, würde mich das sehr interessieren. Also bitte schreibt uns das, weil mich nervt es, wenn ich Fälle recherchiere und dann finde ich immer nur die Hälfte.
Same.
Auch wenn ich wirklich eine Woche lang recherchiere. Also bitte, bitte schreibt mir das. Und wenn ihr diesen Fall kennt, bitte schreibt mir, woher ihr den kennt, weil es fällt mir, wie gesagt, bei Gott noch immer nicht ein, woher ich diesen Kackfall kenne. Es fällt mir nicht ein.
Ich kann dir nicht.
Kannst mir nicht helfen.
Na, ich kenne nicht.
Kritisch.
Ja, also okay. Mir ist er nicht mal ein bisschen bekannt vorgekommen oder so.
Ja, ich hatte ihn auch nicht so direkt jetzt am Schirm, aber ich habe halt, wie gesagt, auch schon davon gehört. Ich habe auch die Fotos schon mal gesehen, die ich dann bei den Recherchen gefunden habe, auch in den Videos gesehen habe. Ja, also wie gesagt, schreibt mir gern was oder schreibt uns gern, was ihr von dem Fall haltet und ob ihr den gekannt habt oder nicht. Und
let us know.
Ja. Ich weiß nicht, hast du noch irgendwas zum sagen, weil sonst würde schöne Weihnachten.
Nein, zuerst sagen wir noch, dass ihr natürlich wieder Bilder zum Fall findet auf unserem Instagram-Account.
Upsi. Ja, Austrian True Crime, du.
Ihr könnt uns aber auch gerne eine Gmail schreiben.
Eine Gmail?
Gmail.
An austriantruecrimeduo@gmail.com.
Oder ihr schreibt uns einfach für jeder andere normale Mensch eine DM auf Instagram. Ihr könnt uns alles fragen, uns irgendwas erzählen, uns Fallvorschläge geben, über euer Haustier reden. Ich weiß es nicht.
Ja.
Wir freuen uns über jede Nachricht.
Und vor allem, wie ihr euer Weihnachten verbringt und was ihr Schönes bekommen habt.
Ja. Geschenke.
Oh. Ja, Geschenke. Schokolade.
Es geht um Familie.
Genau.
Um Essen.
Vor allem ums Essen.
Nein, also ich freue mich ehrlich gesagt richtig, mit meiner Familie zu sitzen und zu essen einfach nur.
Glaube ich dir, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich dachte nicht, dass es jetzt so unter den Corona-Bedingungen und diesem Jahr irgendwie stattfinden hätte können, weil wir haben ja gesehen, wo es dann Herbst, Winter geworden ist, waren die Fälle ja extrem hoch. Und ja, ich muss ehrlich sagen, ich hatte da schon ein bisschen Bange, weil wir sind bei mir Gott sei Dank in der Familie nicht jetzt, wir sind überschaubar. Aber es ist, was?
Ganz ehrlich, was? Auch wenn sie gesagt hätten, man darf jetzt nur zu Hause alleine feiern, hättest du alleine zu Hause gefeiert?
Nein.
Eben, also du nicht so, als hättest du dich dran gehalten.
Nein, aber ich meine, dadurch, dass bei mir jetzt keiner, meine Oma ist daheim, ja, ich habe jetzt keine Person, die jetzt unbedingt vom Alter her ein Risiko wäre. Wäre jetzt irgendwer dabei, wo ich sage, passt, das wäre ein Risiko, würde ich schon eher darauf aufpassen, weil man will ja doch kein Risiko eingehen. Ja,
aber dann machst du einen Schnelltest davor und dann.
Das hätte ich ja gemacht. Aber man will nichts riskieren. Ich hätte halt auch meinen Papa gesehen, aber das ging auch nicht. Also alles ein bisschen doof, aber wie gesagt, ich bin einfach froh, dass wir alle irgendwie schön die Feiertage verbringen können und dass Weihnachten stattfinden kann. Silvester halt dann wahrscheinlich eher nicht, aber ja, wer wird nicht rausgehen an Silvester?
Silvester wird wirklich kritisch, aber wir gehen nicht raus.
Ich bin auch zu Silvester mit meinem Freund daheim. Aber ich glaube, es werden trotzdem einige rausgehen, um ein Feuerwerk zu machen. Ich glaube nicht, dass da sich wer dran hat. Keine Ahnung. Also das kann ich nicht einschätzen, ob da wirklich jetzt alle drinnen bleiben und kein Feuerwerk machen oder sie doch also rausgehen.
Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dadurch, dass die ganze Gastro zu hat und alles drum und dran eine Ausgangsbeschränkung ist und so weiter, glaube ich, dass zu Silvester die Polizei wirklich eher kontrollieren wird. Weil jetzt im dritten Lockdown quasi, den wir haben oder haben werden, oder jetzt diesen Lockdown, den wir gerade hatten, ihr wisst schon, was ich meine, habe ich noch keine Geschichten gehört, dass irgendjemand kontrolliert worden ist. Aber zum Beispiel im ersten Lockdown habe ich ja einige Geschichten gehört. Also ich glaube, sie waren jetzt relativ entspannt, aber ich glaube wirklich, dass sie jetzt bei dem neuen Lockdown wieder ein bisschen härter durchgreifen werden.
Ja, so wie du sagst, wahrscheinlich eben auch zu Silvester. Ich habe nur auch gehört, dass wenn sie jetzt im zweiten Lockdown strafen oder halt auch im ersten Lockdown gestraft haben, dass man anscheinend danach dann irgendwie das, dass man das Wie nennt sich das? Irgendein Einspruch. Dass man da Einspruch erheben kann und dass es dann nicht irgendwie, also dass man das dann nicht zahlen muss oder irgendwie sowas. Hab ich gehört. Keine Ahnung, aber wurscht. Haltet euch einfach bitte an die Regeln und seid brav und gebt auf euch Acht und gebt auf eure Familienmitglieder und eure Freunde Acht. Und ich würde sagen, wir wünschen euch ein wunderschönes, ruhiges und besinnliches Weihnachtsfest mit euren Lieben. Verbringt es schön. Feiert's brav, genießt die Zeit mit eurer Familie und lasst euch das Essen schmecken. Und ich wünsche euch ganz viele, oder wir wünschen euch viele schöne Geschenke und ganz viel Spaß.
Genau, und wir hören uns eh nochmal die Woche.
Ja, wir hören uns noch, weil, wann haben wir es gesagt, kommt die zweite Episode am Samstag,
gell? Sonntag.
Am Sonntag,
okay. Am Sonntag. Okay.
Es wäre theoretisch noch ein Weihnachts-Special. Ein Weihnachts-Special, oder? Ich weiß nicht, hast du einen gefragt? Aber es ist ein bisschen schwierig, einen Fall zu finden, der genau am Weihnachten stattfindet.
Ich bin gerade noch am Basteln, sagen wir mal so.
Verstehe.
Ich hab was im Blick, aber ich bin am Basteln.
Okay, kenne mich aus. Ich bin sehr gespannt.
Ja, lass dich einfach überraschen, würde ich sagen.
Ja, das mache ich immer, bitte. Ich freue mich immer auf deine Fälle.
Dankeschön.
Bitteschön, Girl.
Okay, dann verabschieden wir uns hiermit und
yes.
Tschüss.
Schönen Tag noch. Schöne Woche, schöne Feiertage und bis Samstag oder Sonntag, wann auch immer wir uns wieder hören.
Genau. Okay, das hast du schön gesagt.
Dankeschön. Bye, bye.